Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 97. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien und obskure kleine Dokumentationen sowie Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir sind jeden zweiten Freitag für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann. Ja, so viele Stars wie heute hatten wir, glaube ich, noch nie in unserem Podcast. Und das liegt an drei amerikanischen Serien, mit denen wir heute beginnen. Los geht es mit Zendaya, Sydney Sweeney und Jacob Elordi in der dritten Staffel der Mega-Kultserie Euphoria bei HBO Max, Sky und Wow. Dann reden wir über Only Margot bei Apple, wo sich Elle Fanning, Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman in einer Serie tummeln. Um überzugehen zur zweiten Staffel der schwer preisgekrönten Serie Beef bei Netflix, in der Carrie Mulligan und Oscar Isaac ein nicht vollkommen harmonisches Ehepaar geben. Nach so viel Star-Power aus Hollywood haben wir uns dann noch eine französisch-deutsche Serie über Umweltaktivisten in der ZDF-Mediathek angeschaut. Phoenix Change or Die heißt sie. Und zum Abschluss reden wir noch über zwei Dokumentarfilme in der ARD-Mediathek. Den Film Grönemeyer bleibt alles anders zu dessen 70. Geburtstag und Tschernobyl 86 der Super-GAU, ein Film, der nur aus unkommentiertem Archivmaterial besteht, denn diese Katastrophe ist am 26. April genau 40 Jahre her. Noch ein bisschen länger als 40 Jahre liegt die Geburt meines Podcast-Partners Jan Freitag zurück, den What? Ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Jan.
Spoilert man doch nicht.
Ja, und ihm, also Jan Freitag, die heutige Eingangsfrage stelle, die lautet: Hast du eigentlich Herbert Grönemeyer mal live gesehen? Und wenn ja, warum nicht?
Wenn ja, habe ich noch nie live gesehen, nee.
Also dachte ich mir irgendwie.
Habe ich auch keinerlei Interesse dran. Also ich weiß ihn durchaus zu wertschätzen, aber nee, ich möchte den nicht live sehen.
Ja, und das Witzige ist, warum ich dir diese Eingangsfrage stelle. Ich war auch nie ein Fan von Herbert Grönemeyer, aber mir ist dann eingefallen, dass ich ihn tatsächlich mal live gesehen habe. Und zwar kurz nachdem sein Album 4630 Bochum erschienen ist. Das ist nämlich am 11. Mai 1984 erschienen. Da sind diese ganzen Superhits wie Bochum, also diese Stadionhymne, Männer, Flugzeuge im Bauch, Alkohol drauf, ne? Also sein Breakthrough-Album. Und ich war wenige Wochen später, am 7. Juli 1984, beim Open-Air-Festival in Gießen im Stadion, wo der aufgetreten ist. Ich habe mir extra nochmal, man kann ja heutzutage alle Playlists und Line-Ups von alten Festivals nachgucken. Da ist außer Herbert Grönemeyer, wegen dem ich überhaupt nicht da war, noch Joe Cocker, Roger Chapman on the Shortlist, David Knopfler, Jason and the Scorchers, Pieces und vor allem, weswegen ich da war, auch wenn ich mich heute da ein bisschen für schäme, Marillion aufgetreten.
Was für eine Horrorliste.
Eine Horrorliste, aber eigentlich, wenn man über die 80er Jahre spricht, eine extreme Superstar
wahrscheinlich ja.
Liste in der hessischen Provinz. Und genau, da war ich mit zarten 17 Jahren dabei und da habe ich auch Herbert Grönemeyer an seinem Keyboard gesehen und so ein paar Bilder sind mir dadurch dann noch im Kopf. Also, aber mir war natürlich nicht klar, dass das praktisch damals der Rising Superstar schlechthin war der nächsten Jahrzehnte.
Ich habe mich ja immer gefragt, ob er damals, oder nicht immer gefragt, das klingt so, als wenn ich nachts schweißgebadet aufwache, aber ob er das Boot vor oder nach seinem musikalischen Durchbruch gedreht hat.
Das Boot, da war er völlig unbekannt.
Da war völlig, da hat er
ja,
noch.
Ja, das Boot war ja drei Jahre vorher oder vier Jahre
vorher. Okay, ja, wusste ich gerade nicht so, ja. Aber ja, interessant.
Na gut, über Herbert Grönemeyer reden wir ein bisschen später in diesem Podcast. Wir steigen ein mit Euphoria. Euphoria, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit im Podcast über die deutsche Adaption Euphorie gesprochen. Wir haben auch immer wieder mal Euphoria als Bezug genommen und wir haben ja durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen auf die Serie. Ich war ja nie so ein riesen Fan und ja, man hatte nicht mehr damit gerechnet, aber nach 5 Jahren Pause oder so kam tatsächlich Staffel 3, 8 Folgen, man weiß es nicht so genau, weil noch nicht alles raus ist, 60 bis 70 Minuten. Die erste Folge lief am Montag, dem 13. April. Die Serie kommt im Wochenrhythmus und das Lustige ist ja eine HBO-Serie. Wir haben ja mittlerweile HBO Max in Deutschland. Aufgrund der alten Verträge läuft sie aber auch zeitgleich und im gleichen Rhythmus bei Sky und Wow. Und ja, Jan, worum geht's in Euphoria? Vielleicht für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, warum ist die Serie eigentlich Kult und was wird jetzt nach der langen Pause erzählt?
Okay, also erstmal muss man vorher sagen, die erste Staffel war 2019, also unmittelbar genau. Vor der Pandemie, relativ knapp vor der Pandemie, lief damals um die Welt und war so eines der ikonischen Formate für die Gen Z und aber auch für andere Generationen. Und alles, was danach gekommen ist, also dass da so große Zeiträume zwischenliegen, also 19, 22, jetzt 26, das hat alles überhaupt gar keine dramaturgischen Gründe oder dass Sam Levinson, der Showrunner, irgendwie so ein bisschen Zeit zwischen seine Serien legen will, um das Angebot zu verknappen oder sowas, sondern das hatte eben am Anfang bei der zweiten Staffel lag es an der Pandemie.
Ja.
Jetzt gab es ganz viel Stress. Ich habe gehört, dass die sich mega gezofft haben in dem Team, dass es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Cast und Levinson gab, zwischen den Produzierenden und so weiter. Also das waren alles so Verzögerungen, die nichts mit der Serie selbst zu tun hatten. Also um die auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, die hätte in einer viel höheren Frequenz kommen können und hätte dann wahrscheinlich denselben Welterfolg gehabt. Also es ging 2019 um eine Highschool voller Schüler und Schülerinnen, die aufgeladen waren mit psychischen und gesellschaftlichen und sozialen Problemen aller Art. Die hatten vor allem die Hauptdarstellerin Rue, die von Zendaya gespielt wird, damals noch total unbekannt. Mhm. Die kam aus der Rehab zurück in ihren Schulalltag, war aber von ihrer Drogensucht überhaupt nicht geheilt, hat nebenbei noch allerlei Zwangsstörungen und damit hatte sie einiges gemeinsam mit den ganzen anderen Figuren, die da miteinander, ich glaube, es waren immer so 8 bis 10 Folgen pro Staffel, so, miteinander einfach zu tun hatten. Und dann noch Jacob Elordi, die war so ein Sohn eines sehr, sehr übergriffigen, gewalttätigen Vaters und hat seine Kinderstube sozusagen mitgenommen in die Interaktion mit seinen Menschen an der Schule. Und Sydney Sweeney war immer so eine Hop-on-Hop-off-Freundin von ihm, aber auch von anderen. Also das sind alles so total dystopische Figuren der Gen Z, die aufzeigen sollen, in was für einem Umfeld die aufgewachsen sind und wie schwierig das war für Menschen dieses Alters, so im Umkreis von 10.000 Krisen, die sich gestapelt haben, groß zu werden. Und jetzt setzt die Serie ein paar Jahre später an. Ich weiß nicht genau, ob es eine Jahreszahl gibt, aber ich schätze mal sowas wie 2, 3, 4 Jahre später.
Ja, und mindestens eher 4 bis 5.
Ja, 4 bis 5, okay, ja, es ist halt, die sind halt immer noch, ja gut, also sie sind so gealtert, wie sie gealtert sind quasi.
Sie waren ja damals schon, wie es ja immer so ist bei so Jugendserien, deutlich älter.
Ja.
Also sie sollten ja 16 sein, also die Rue, die Hauptfigur und die meisten anderen sollten so 16 sein. Die Highschool ist ja auch nach 12 Jahren beendet in den USA. Das Ganze spielt ja so in den Suburbs von Los Angeles und die Darsteller waren natürlich damals schon alle älter und jetzt mittlerweile sind die wahren Hauptdarsteller, gehen ja so auf die 30 zu oder sind 30 und in der Serie sollen sie jetzt, glaube ich, so 24, 25
genau,
sein.
Genau, so mit 20. Das können die aber auch alle spielen. Das ist halt, also gerade der Zendaya kauft man das auch durchaus ab, dass sie noch ein bisschen jünger ist, sowas. Bei Jacob Elordi wird es langsam ein bisschen kompliziert, der sieht halt einfach nicht mehr aus wie Anfang 20. Egal, Rue kommt diesmal also, arbeitet irgendwie so Gelegenheitsjobs, ist nicht so richtig angekommen in der Gegenwart und kriegt plötzlich Besuch von einer Gang ihrer alten Dealerin und muss erfahren, dass sie Millionen Schulden hat, die sie eintreiben muss oder die sie zurückzahlen muss, indem sie so als Fentanyl-Muli an der texanisch-mexikanischen Grenze arbeitet.
Also sie soll schmuggeln.
Genau, soll schmuggeln. Das ist das ist ein Strang, den verfolgen wir. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, weil HBO sehr, sehr selektiv vorher bemustert hat und nur so Premium-Medien mit Screenern versorgt hat. Alle kleineren Drecksmedien durften halt in die Röhre gucken.
Fick also wir können es ja zugeben, HBO. Wir haben beide nur eine Folge gesehen, die ist immerhin 60 bis 70 Minuten lang. Aber das Schicksal teilen wir mit relativ vielen Rezensenten. Trotzdem, ja, machen wir erstmal weiter.
Wir machen erstmal weiter, aber ich muss trotzdem einmal auf Warner Brothers Discovery schimpfen, weil das wirklich das allerletzte ist, was die betreiben und das muss man anprangern. Aber egal, also wir erleben also Rue, wie sie zurückkehrt in diese Drogenszene, aus der sie aber auch nie ganz verschwunden war, diesmal mit richtig krassen Gangstern zu tun bekommt, zu verglichen mit den ersten, wo sie selber ja eher so mit so kleinen Dealern zu tun hatte und die auch die ganz ikonische Rollen gespielt haben da drin, die teilweise nicht mehr mitspielen können, weil sie entweder in der Rolle gestorben sind oder real gestorben sind.
Angus Cloud, ne, der Schauspieler, genau, der den Dealer gespielt hat, ist selbst an der
Tür. Ja, und jetzt, und wir, also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es noch einen weiteren Strang mit Lexi, die von Mode Apatow gespielt wird, die in die Filmbranche will, aber dabei wohl irgendwie peu à peu in, eher so in Pornosektoren abgleitet. Das ist das, was ich so, was ich mir daraus geschlossen habe. Es ist also alles eigentlich ähnlich dystopisch wie das, was wir in den ersten zwei Staffeln gesehen haben. Also es gehen, die haben massenhaft Probleme, die sie vor sich herschieben. Allerdings diesmal minus Psychosen. Ich habe das Gefühl, die sind psychisch ein bisschen clearer als in den ersten beiden Staffeln. Dafür plus Humor. Also man merkt halt von Anfang an, dass, dass Sam Levinson in hier eine ganz andere Bild- und Tonsprache verwendet. Es ist alles viel, viel bunter. Es ist viel, viel actionlastiger. Es ist viel weniger so diese, diese Gen Z-Dystopie, die man als Milieustudio in den Seelen und in den Körpern der, der ProtagonistInnen durchlebt. Sondern es ist manchmal so ein bisschen so, als hätte Tarantino Breaking Bad gecovert.
Ich wollte gerade sagen, also Breaking Bad taucht ja als Bezugsgröße unheimlich oft auf.
Ja.
In den Kritiken, die ich mir durchgelesen habe. So nach dem Motto, also die Taz schreibt zum Beispiel sogar, glaube ich, als Überschrift Breaking Bad für die Gen Z ist da. Also man muss ja auch mittlerweile sagen, Breaking Bad ist ja mittlerweile so alt, dass die jungen Leute das teilweise nicht mehr kennen.
Ja.
Und warum nicht mal jetzt so Drogengeschichte so über Mexiko und Texas und eben staubigen Umfeldern und einsamen Landstraßen unter skurrilen Tex-Mex-Charakteren, warum nicht nochmal neu erzählen? Aber man muss natürlich auch sagen, der eigentliche Handlungsort, also die Highschool, das verbindende Element für all diese Charaktere, ist natürlich jetzt weg und das wird auch in vielen Kritiken und wie ich finde zu Recht bemängelt. Also der Serie, die sehr viel schlechtere Kritiken bekommt jetzt als die alten Staffeln, vor allem natürlich diese ikonische erste, der fehlt so ein bisschen das Zentrum, ne, finde
ja.
ich. Das erzählerische Zentrum. Wir haben jetzt viele so disparate Erzählstränge nebeneinander. Ja, was ist aus den ganzen Leuten geworden? Die einen arbeiten, also hier Hunter Schäfer, diese andere Hauptdarstellerin, ist ja noch gar nicht aufgetaucht in der ersten Folge.
Die
spielt mit, ja. Die soll, glaube ich, in New York als Künstlerin leben. Die wird man dann wahrscheinlich in der zweiten oder dritten Folge erleben. Ansonsten macht da jeder jetzt so sein eigenes Ding irgendwie.
Ja, aber das ist nicht die normative Kraft des Faktischen, sagt man, glaube ich, so in der Sozialwissenschaft. Das lässt sich auch nicht verhindern. Die können ja nicht ewig zur Schule gehen. Und du hast es ja schon angesprochen, dass die alle älter geworden sind, so wenn sie dann irgendwann jetzt über die 30 gehen und immer noch, weiß ich nicht, 12. Klasse spielen sollen oder sowas, dann wird es ja langsam peinlich. Also sie mussten sich irgendwie einen Dreh überlegen, haben versucht, Kontinuitäten zu finden und die gibt es in den Figuren durchaus. Also Cassie ist immer noch irgendwie so das It-Girl, das jetzt versucht halt irgendwie so Only-Fans-Videos zu drehen und ist gleichzeitig aber mit diesem sozial und mental total verkorksten Nate zusammen. Was sich nicht ganz so erschließt, also der von Jacob Elordi gespielt, was sich nicht ganz erschließt, warum die eigentlich nach dieser toxischen Scheiße, die die über Jahre hinweg erlebt haben, immer noch aneinander hängen. Das ist einfach nicht schlüssig, wie einige Sachen nicht schlüssig sind. Aber ich will das der Serie nicht per se zum Vorwurf machen, bevor ich den Rest nicht gesehen habe. Weil diese erste Folge ist tatsächlich, das ist ganz schön far to the floor, da ist sehr, sehr viel Eye-Candy dabei, da sind halt wirklich auch richtige Punchlines dabei, also richtig, also der Humor ist nicht einfach nur so im Subtext einzelner Dialoge, sondern der ist richtig auf Pointen gebürstet und das weiß ich noch nicht genau, ob ich glaube, dass es diesem Format gut tut, so, aber dass es den Mikrokosmos verlassen hat, das ließ sich überhaupt nicht anders machen, es sei denn, du hättest sie alle Los Angeles Vorstadtblase gelassen, was ja auch surreal gewesen wäre, dass die da alle irgendwie ihre Elternhäuser nicht verlassen.
Und es ist ja auch realistisch, dass sich die Leute, die in der Highschool sich halt zwangsläufig sehen mussten, weil sie in einer Jahrgangsstufe waren, dass sich die Wege trennen und jeder so sein eigenes Ding macht. Die Frage ist halt, gibt es dann irgendwie noch einen, außer dass wir sehen, aha, wir sind Fans und wir wollen wissen, was aus den Figuren geworden ist, aber gibt es noch eine gemeinsame Erzählung? Also Anja Rützel schreibt zum Beispiel in ihrer Kritik bei Spiegel Online, es scheint, als hätte Serienschöpfer Sam Levinson seine Figuren 5 Jahre in eine Schublade gelegt und nun wieder herausgenommen, ohne sich ernsthaft zu fragen, was diese Zeit mit ihnen gemacht haben könnte. Also auch eher kritisch und sie bemerkt auch oder bemängelt auch, dass die Handlungsstränge hier so ein bisschen beliebig nebeneinander liegen. Ich glaube, sie hat mehr als eine Folge gesehen. Aber klar, wir wissen natürlich noch nicht, was Levinson sozusagen mit den Figuren macht, ob sie dann wieder irgendwie zusammenfinden. Ich habe sowieso ein Problem damit, weil ich war ja nie der ganz große Fan von Euphoria. Ich fand ja dieses, diese Machart war schon, also das war Popkultur in ihrer Reinform, das sehe ich auch. Übrigens auch ganz stark durch dieses Sounddesign und die Musik von diesem Musical Director Labyrinth, der nicht mehr dabei ist. Ja, der hat sich nämlich auch mit Sam Levinson verstritten. Ja. Jetzt macht Hans Zimmer
jetzt
die Musik.
Jetzt macht Hans Zimmer die
also
Musik.
Also sozusagen das Gegenteil von Vogue, von Cool sozusagen. Ja, wie gesagt, ich war nie so der große Fan. Ich habe mich auch immer gefragt, so ein bisschen, was ist jetzt wirklich neben den Bildern und der Machart die große Leistung von Euphoria? Ich habe mich nämlich mal zurückerinnert, es gab 1995 einen Kinofilm, der hieß Kids von Larry Clark, ja, mit der ganz jungen Chloe Sevigny. Da ging es um 16-Jährige in New York, die auch mit Sex und Drogen also absolut dystopisch. Und das fand ich damals, es hatte was Neues. Der war auch für die Goldene Palme nominiert, der Film. Also der ist ja, wie gesagt, 30 Jahre alt. Das war damals für mich was Neues, wie, dass man gezeigt hat, wie krass in diesem Alter in der Großstadt irgendwie schon die Kids abstürzen. Und das wurde auch kritisiert damals, weil es ziemlich explizit war und so. Aber ja, jetzt sind wir 30 Jahre oder jetzt 25 Jahre später bei Euphoria. Ich habe es nie so ganz verstanden, was die eigentliche große Leistung von Euphoria ist.
Also bei Kids kannst du insofern überhaupt gar nicht vergleichen, weil das ein 90-Minüter war, der, glaube ich, das Leben dieser Jugendlichen über sowas wie ein halbes Jahr oder sowas begleitet hat. Das hier ist ja tatsächlich eine Lebensbegleitung und das ist einfach, das hat die Gen Z, das ist immer doof, auf diesen Begriff so rumzuhacken, aber das
wir
hat...
Wir werden den heute noch häufiger brauchen.
Wahrscheinlich ja, aber das hat die Alterskohorte, in der sich diese Personen, die Figuren in dieser Serie aufhalten, ins Mark getroffen ist. Egal, wen du fragst, das sind ja die Leute, mit denen ich jetzt spreche, sind jetzt keine 16, sondern sind dann eher sowas wie Mitte 20, die damit aufgewachsen sind damals, die so alt waren wie die und noch zur Schule gegangen sind. Und die haben mit denen gelitten, das kannst du dir nicht vorstellen, was das für eine Bedeutung für die hatte. Auch zu zeigen so, dass eben, wie facettenreich das Leben in dieser Zeit ist. Und wie, Politik hat eine relativ geringe Rolle gespielt bei Euphoria von Anfang an. Also es gab halt gesellschaftspolitische Aspekte, die wichtig waren. Aber alles, was drumherum passiert ist, haben sie aus ihrer Blase rausgelassen, weil die so mit sich selbst zu kämpfen hatten in ihrer Pubertät. Und ich glaube, das haben total viele Leute, die sich das angeguckt haben, wertgeschätzt, dass man ihnen einfach Entfaltungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer eigenen Denkstrukturen gibt und dann nicht keinen Erwachsenenblick drauf wirft. Und das ist jetzt anders geworden. Jetzt ist es ein Erwachsenenblick da drauf. Jetzt sind diejenigen, die diese Filme machen, die diese Serie machen, sind diejenigen, die auch die Denkstrukturen der Figuren vorgeben und so. Das nimmt dem total viel Coming-of-Age Aspekte, aber gleichzeitig ist es natürlich total logisch, dass die haben sich jetzt, als sie angefangen haben, sollen sie zumindest rein fiktional gesehen, so um die 16, 17 gewesen sein, genau. Und jetzt sind sie halt einfach 7, 8 Jahre weiter oder sowas, weiß nicht genau. Und klar haben die andere Sachen zu regeln und klar haben die andere Mikrokosmen und klar sind die nicht mehr alle auf demselben Campus und so weiter. Und das ist diese Chance, die man dieser Serie geben sollte, zu gucken, was machen die denn draus? Mhm. Treffen die sich irgendwann wieder? Vielleicht haben sie irgendwann ein riesiges Get-Together oder sowas in Folge 7, ich habe keine Ahnung. Aber diese Serie hat die Chance verdient zu gucken, was passiert denn mit denen?
Also das wird ja definitiv die letzte Staffel sein. Es ist ja jetzt schon absurd, dass man Leute wie Sweeney, Zendaya und Jacob Elordi überhaupt noch in eine Serie zusammenbekommt.
Ne? Dass sie die auch, das, weil das alles mittlerweile Superstars sind.
Das sind alle,
ne?
Superstars.
Und zwar alle, auch Hunter Schaefer und auch, ja, auch die Mode Apatow, das sind alles welche, die sind jetzt gut im Geschäft so.
Ja.
Dass die auch Bock drauf hatten, so, und dass die auch Zeit im Terminkalender hatten, so, und nicht schlecht. Also so, was das Casting betrifft und was die Regieassistenz betrifft, die alle koordinieren muss und sowas, die haben echt Spitzenleistung gearbeitet, Spitzenarbeit geleistet, sorry.
Also gut, es war jetzt nochmal ein kleiner Ausblick auf das, was da kommt. Insgesamt sind die Kritiken sehr schlecht. Also die Kritikerwertung bei Rotten Tomatoes ist 42-44% nur. Also Rotten sozusagen. Erste Staffel hat 80% positiv, zweite 78. Also auch Publikum ist nicht so begeistert.
Aber ganz kurz, Erik, dass diese Serie, die innerhalb der eigenen Bubble 101 von 100 bekommen hätte.
Ja, ja.
Dass die in der Film- und Fernsehkritik nur 80 hatte damals schon oder 78. Ne? Das zeigt auch, dass die Leute das einfach nicht gecheckt haben. Also tut mir leid, ich will mich jetzt hier nicht als jemand darstellen, der selber irgendwie Gen X ist und die Gen Z total gut versteht und so weiter. Ja. Aber die haben sich einfach nicht drauf eingelassen. Leute, die das so kritisiert haben, so, weil es einfach es gibt womöglich alle möglichen Dinge, die man so rein filmästhetisch und filmment technisch beanstanden könnte daran. Das vermag ich nicht mehr zu sagen, weil es auch schon eine ganze Weile her ist. So. Aber einfach diese ganze Figurenkonstellation, dieses Ensemble-Denken dabei, diese Möglichkeit, dass diese Figuren in sich alle eskalieren, aber auch alle wieder zu sich selbst finden können und so weiter, das hat diese Serie so einmalig gemacht und deswegen hat sie auch so viel Wind gemacht. Deswegen ist auch so viel daraus entstanden. Also so Serien wie Grand Army oder Everything Now oder hier in Deutschland Druck oder Hungry oder sowas oder eben Euphorie.
Ja.
Ist alles ohne Euphoria nicht denkbar.
Das ist richtig.
Die haben eine Welle losgetreten, wie Moses damals irgendwie das geteilte Meer. Und das ist halt einfach etwas, was man auch bei der Bewertung der dritten, also der zweiten Fortsetzung jetzt berücksichtigen muss. Was ist damals passiert? Was machen sie jetzt daraus? Und deswegen, Leute, gebt dem Ganzen mal ein bisschen Zeit, bitte.
Das, finde ich, ist ein richtiges, gutes Schlusswort. Und da ich ja sowieso immer Probleme ein bisschen hatte, bei der Serie dran zu bleiben, würde ich es auch bei diesem Schlusswort bewenden lassen. Lieber Jan, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die drei amerikanischen Serien, über die wir heute sprechen, alle von derselben Produktionsfirma sind?
Nein.
Die sind alle von A24, der derzeit hipsten Filmproduktionsfirma der Gegenwart. Also die haben ja mal angefangen mit Ex Machina 2015. Das war, glaube ich, ihr erster Film, den sie produziert haben. Ihr letzter war jetzt der Oscar-Kandidat Marty Supreme. Sie haben Oscar gewonnen für Everything, Everywhere, All at Once, Past Life, Civil War. Und die machen auch neben Euphoria machen die auch Beef und Only Margot, über das wir jetzt gerade sprechen.
Ja, witzig. Also, sehr
das war ja mal so eine amerikanische Independent-Filmfirma und mittlerweile sind die sozusagen der heißeste Scheiß überhaupt. Jeder, der sagt, ich mache was Cooles, arbeitet mit A24, einer Firma aus New York, die aber auch in L.A. ein Büro hat, zusammen. Und das ist mir nur aufgefallen, das große A24 immer vorher.
Spitze Recherche, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Also ich habe es jetzt bei Margot, habe ich es halt mitbekommen, habe ich die gesehen, bei den anderen habe ich das überhaupt nicht verschaltet.
Genau, reden wir ruhig über Only Margot. Only Margot, was irgendwie, glaube ich, nur in Deutschland Only Margot heißt, weil bei Apple, also in Amerika, heißt es genauso wie die Romanvorlage und die lautet Margot's Got Money Troubles.
Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden.
Vielleicht, weil man immer sagt, englische Titel, die so simpel sind, dass man sie auch auf Deutsch, wenn man nicht richtig Englisch kann, versteht, die lassen wir so. Aber wenn es dann schon heißt, Margot's Got Money Troubles, okay, die meisten werden es verstehen, aber vielleicht war das den Produzenten oder den Synchronmenschen hier schon zu komplex. Jedenfalls ist das eine Miniserie. Ich denke mal, da wird es keine zweite Staffel geben. Bei anderen Serien auch. Also 8 Folgen kommen da bei Apple TV. Start am 15. April, also ist jetzt schon gestartet, letzten Mittwoch mit 3 Folgen. Und danach kommt eine Folge pro Woche bis zum Finale am 20. Mai. Ja, wie gesagt, es basiert auf einem Roman, der auch, glaube ich, erst 2024 erschienen ist, von Ruthie Thorpe. Und die Serie ist geschrieben und produziert von David E. Kelly, also der Typ, der mit Big Little Lies ein großes Comeback hatte und eigentlich so ein ganz alter Serienmacher ist, also Ally McBeal und sowas, der mittlerweile 70 Jahre alt ist. Ja, was wird erzählt? Es wird erzählt von der 19-jährigen schreibtalentierten Margot, gespielt von Elle Fanning, die Literatur an einem College studiert, obwohl sie eigentlich aus einfachen Verhältnissen kommt. Ihre alleinerziehende Mutter, Michelle Pfeiffer, spielt sie, ist so eine schönheitsbewusste Kellnerin, also die immer sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt. Ihr Vater, also die Eltern sind schon ewig getrennt, gespielt von Nick Offerman, ist ein ehemaliger Wrestler, also auch ein Star mit Opioidproblemen. Und diese Margot lässt sich an ihrer Uni auf eine Affäre ein mit ihrem verheirateten Literaturprofessor, der ist so Mitte 30 und wird eben prompt schwanger dabei. Er will natürlich und alle denken natürlich, sie wird das Kind abtreiben, aber gegen alle Ratschläge behält sie es und in der Serie sieht man sie nun schon, glaube ich, schon im Laufe der ersten Folge nun mit einem Baby sitzen in ihrer Mädchen-WG ohne Job und ohne Geld und ja, man begleitet so über 40 Minuten ihren Überlebenskampf, ihre Beziehung, wie sie mit einem Geschäftsmodell, worauf auch der deutsche Synchrontitel Only Margot anspielt, dann doch Geld macht, nämlich mit Erotik im Internet. Und ja, wir begleiten so ein bisschen ihr Leben und wie sie mit diesen schwierigen Verhältnissen fertig wird. Jan, wie war dein Eindruck von Only Margot?
Er war katastrophal am Anfang.
Aha.
Das war wirklich mein erster Eindruck. Ich habe mich gefragt, so, bin ich eigentlich sex-negative oder sowas? Bin ich prüde? Weil sie hat halt irgendwie in den ersten paar Minuten hat sie Minimum 7-mal expliziten Sex, muss sich, glaube ich, nach 30 Sekunden sieht man das erste Mal ihre nackte Brust.
Ja.
Und es ist halt, sie wird wirklich ausgestellt da drin. Sie vögelt mit einem mindestens doppelt so alten Typen, was auch oft Teil eines Machtverhältnisses ist. Und das wird überhaupt nicht thematisiert dabei. Das spielt irgendwann so im Laufe der Zeit spielt es mal eine Rolle, sowas, aber dieser Altersunterschied und dieses Machtgefälle und so weiter spielt gar keine Rolle. Und dann kam auch noch der Faktor hinzu, dass sie irgendwie dass sie mitkriegt, dass sie schwanger ist beim Frauenarzt, da ist sie aber schon in der 10. Woche oder sowas. Welche Frau in dem Alter ist so dumm, das nicht zu checken, dass sie, oder ist nicht so aufmerksam, vorher schon zu merken, dass da irgendwas mit ihr passiert und sowas. Ne? Das heißt, sie wird einfach echt wie so ein dusseliges kleines Sextoy dargestellt am Anfang. Und da habe ich gedacht so, oh Gott, was wird das denn? Aber es war tatsächlich so, es hat dann nach einer kürzesten Zeit kam es halt bei mir an, dass ich womöglich den Anfang gar nicht richtig verstanden habe, dass es die wichtige Exposition dafür war, um zu zeigen, was halt dabei rauskommt, weil danach ist es eine der originellsten und liebenswertesten Komödien, die ich seit langem gesehen habe, die halt irgendwie so in diesem White Trash Milieu spielt, ohne dass die bloßgestellt werden dabei, so, also gerade diese wie wird sich Cheyenne, die von Michelle Pfeiffer wirklich sehr sehr geil gespielt wird. Die ist halt irgendwie so eine Mischung aus wahnsinnig selbstbewusst und total getriebene ihres Bedürfnisses, allen gleichzeitig gefallen zu sollen, wollen und so weiter. Also es ist so, ihr Vater, der Jinx, dieser Ex-Wrestler, ist so ziemlich der wokeste Kraftprotz, den es, glaube ich, im Fernsehen bislang gegeben hat. Der macht ständig Yoga. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was man erwarten würde, wenn man so eine Figur sieht, so wie er reinkommt das erste Mal mit so einem fetten Bart und er ist halt ein Wrestler, sieht auch so aus, er besteht fast nur aus Körper. Und ich finde, alle Figurenzeichnungen hier sind komplett dialektisch und dadurch sehr, sehr, sehr kreativ und interessant und witzig und liebenswert und alles. Also es ist tatsächlich, es ist eine ganz, ganz tolle Persiflage, finde ich, geworden auf dieser total verklärte Faktor des Mutterglücks, ohne dass es da jetzt gleich so richtig in Regretting Motherhood reingeht. Und gleichzeitig geht es auch darum, so wie wurschtelt man sich eigentlich, wenn man schlechte Startbedingungen hat, durch eine Gesellschaft durch, die total auf Leistung gebügelt ist und sowas. Und deswegen, so die ersten 7 Minuten waren das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Das hat mich richtig abgestoßen und deswegen bin ich froh, dass ich dran geblieben bin, weil es ist was wirklich sehr, sehr Feines draus geworden.
Es ist interessant, ich habe das am Anfang gar nicht so kritisch gesehen. Also mir ist auch aufgefallen, dass Elle Fanning sozusagen musste wirklich schon ihre Brüste sehr intensiv entblößen. Also erst im Sinne der Bilder beim Sex und dann, als sie eben dann auch stillende Mutter ist irgendwie. Also die Brüste der Elle Fanning spielen eine große Rolle. Aber ansonsten finde ich die Serie überhaupt nicht irgendwie effekthascherisch, sondern es ist einfach, wie du schon richtig gesagt hast, diese einfachen Leute, diese im Prinzip Unterschicht oder auch diese ums Überleben kämpfenden Figuren sind alle unglaublich angenehm vielschichtig und auch ja positiv dargestellt. Mhm. Also es ist eigentlich eine Feel-Good-Serie und ich habe nicht nur du sagst das, sondern ich habe mal 2 Kritiken hier mit einer ganz kurzen Zitaten. Oliver Käfer schreibt bei Spiegel Online, Elle Fanning spielt in Only Margot eine Frau, die jung Mutter wird und sich zum Geldverdienen auf Onlyfans auszieht. Eine optimistische, mitreißende Geschichte aus der US-Unterschicht. Und eine Frau, Caroline Garsteiger schreibt in der SZ, in Only Margot kämpft Elle Fanning als alleinerziehende Mutter mit Geldproblemen und landet bei digitaler Sexarbeit. Die Serie bei Apple TV Plus ist, oder Apple TV, ist eine der liebenswertesten des Jahres. Und tatsächlich war das auch mein Eindruck. Das ist irgendwie eine Serie, die zwar sich mit der Problem der Unterschicht oder auch den harten Lebensbedingungen, der Lebenssituation, auch von der jungen Frau, alleinerziehenden Mutter beschäftigt, aber nichts verklärt und trotzdem irgendwie so einen positiven Grundvibe behält.
Der Grundvibe ist wirklich fantastisch daran. Also es ist auch so, wie sie ist in so einer WG, wo die Leute, also wo ihre drei Freundinnen, mit denen sie da lebt, halt mehr und mehr genervt davon sind, dass das Kind ständig am Schreien ist.
Also zwei ziehen ja dann auch aus.
Zwei ziehen dann aus, sowas. Wir verraten viel. Ich hätte niemals, niemals über diese Serie verraten, dass sie nachher, dass sie in die Sexbranche reingeht, was offenbar alle gemacht haben. Ich finde, das ist so ein überflüssiger Spoiler. Das kann man so gut umgehen. Okay. Ist so, also gar kein Vorwurf an dich, weil es alle gemacht haben.
Das machen alle, weil du halt die Serie auch schlecht erzählen kannst, weil sie erzählt ja auch noch etwas über diese OnlyFans Branche, weil das ist ja so auch so ein Traum. Also mein Sohn, der 16 ist, der sagt manchmal, ah, da mache ich halt OnlyFans. Also ich weiß ja noch, bei ihm waren die ersten Kids in der Grundschule, haben schon gesagt, ich will YouTuber werden, weil sie halt mitbekommen, das waren oft Kids, die wenig hatten zu Hause, weil sie mitbekommen haben, dass Leute aus dem Nichts heraus mit wenig Produktionsmitteln, mit einer Idee oder einfach, weil sie in einer Art Hybris dachten, andere Menschen könnten sich dafür interessieren, was sie da machen vor der Kamera, haben die sich einen YouTube-Kanal zugelegt und haben damit angefangen. Und die Weiterentwicklung von YouTube-Star ist halt OnlyFans Star zu werden.
Das ist eine Querentwicklung davon. Ich weiß nicht, ob es eine Weiterentwicklung ist. Ne? Weil es gibt ja auch weiterhin YouTube-Star,
genau,
also YouTuberinnen.
Also das ist im Prinzip halt eine besonders intensive oder, ich meine, wir leben eh in einer Zeit des Körperkults oder der Körperpräsentation und ich glaube, dass die Kids und gerade wenn man halt wenig hat und in den USA ist der Überlebenskampf natürlich noch sehr viel härter, dass da die Idee ist, ich werde Star bei OnlyFans, vermarkte da meinen Körper gegen Geld. Und das ist da durchaus, also das ist durchaus ein legitimer Lebenstraum. Und das Schöne bei Only Margot ist ja, dass wir hier eine junge Frau haben, die nicht nur irgendwie hübsch ist und jung ist und so, sondern dass die eben auch was in der Birne hat. Sie hat ja sozusagen dieses Schreibtalent und sie fängt ja dann sozusagen an, mit sehr kreativen Mitteln, mit Storytelling oder mit sich einen Charakter aufzubauen. Oder sie fängt, glaube ich, an mit.
Ja, jetzt mach mal Schluss, Erik. Ich finde, das ist doch, ich habe doch gerade gesagt, ich finde es falsch, das zu erzählen. Und jetzt erzählen wir noch mehr. Lass uns doch jetzt, wir können auch mal zurückspielen und sagen, so, sie sucht sich ein sehr kreatives Feld, das man am Anfang überhaupt nicht erwartet hätte. Es sei denn, man nimmt diese ersten 7 Minuten, wie ich sie gesehen habe, wörtlich und erkennt da irgendwie eine rote Linie. Es geht um alle möglichen Sachen. Es geht vor allem darum, wie Leute mit schlechten Startvoraussetzungen versuchen, sich durchs Leben zu wurschteln. Und das machen die hier auf eine ganz, ganz liebenswerte, warmherzige Weise. Ich verstehe nicht so ganz diese Konstellation, dass die Margot offenbar auch dass die Cheyenne Margot sehr, sehr früh bekommen hat. Mhm. Ne? Weil man merkt auch immer wieder, dass sie versucht, ihre Tochter von diesem Fehler, den sie damals gemacht hat, so früh schwanger zu werden.
Sie war halt auch alleinerziehende Mutter.
Genau. So. Das würde aber bedeuten, dass Michelle Pfeiffer ungefähr 38 ist oder sowas. Ne? Dass irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas, oder ich habe irgendwas missverstanden, sowas. Aber es ist auch ein bisschen egal. So, weil das ist, also im Gesicht von Cheyenne, Michelle Pfeiffer, zu sehen, wie sie Entsetzen über die Fehler der anderen macht, die sie selber bereut hat, so, das ist schon toll anzugucken. Also die kriegt ja gerade so eine zweite Luft, die ist ja jetzt auch bei The Madison, war sie
wir
jetzt gerade dabei.
Madison
so, ne?
Erst, ja.
Die kriegt echt eine zweite Luft und ich meine, sie hat ja auch Oscar gewonnen und sie ist ja auch, war nie eine schlechte Schauspielerin oder sowas, ne? Aber sie hat auch einfach viel cheesy Stuff gemacht früher. Also so Feel-Good-Fernsehen und so Beziehungen, so Rom-Com-Geschichten und so. Die hat echt richtig was auf dem Kasten, die Michelle Pfeiffer, und das zeigt sie jetzt gerade in ihrem Alterswerk.
Also, das ist ja sowieso, ich bin ja auch ein Riesenfan von dem Nick Offerman, ne? Der diesen Jinx, diesen Wrestler-Vater spielt. Also Offerman war ja einer von den beiden Schwulen in der berühmten Folge von The Last of Us. Wir haben ihn, also man sieht ihn ja, es war ja immer so ein tragender Nebendarsteller und ich finde, das ist ein so fantastischer Schauspieler. Für mich ist das ja sowieso der heimliche Star, aber auch die die Elle Fanning ist ja auch super, ne? Die hat, war ja auch gerade, ich weiß nicht, ob du Sentimental Value gesehen hast, diesen schwedischen Film, der Oscar nominiert war, wo sie ja auch für eine Nebenrolle Oscar nominiert war, wo sie sozusagen einen US-Star spielt, der in einem Arthouse-Film mitspielen soll, von einem schwedischen Regisseur. Das ist sie auch ganz toll. Also die beiden Fanning-Schwestern sind ja beide super. Also wir haben hier einen Sensation, da haben wir noch Greg Kinnear. Das ist der Vater aus Little Miss Sunshine, der spielt diesen neuen Partner von der Mutter, der so ein bisschen so eine Art, was ist der, so eine Art Priester oder, also der kommt so aus der religiösen Ecke.
Ja, aber wir sagen jetzt auf keinen Fall, in welcher Rolle der eigentliche Superstar dieser Serie noch auftritt.
Ach so, ja, aber wir haben ja schon gesagt, dass Nicole Kidman
genau, die
mitspielt.
Tritt auf, aber lasst euch überraschen.
So. Genau, die hat eine eher kleinere Rolle, das können wir vielleicht, also der Cast ist wirklich ziemlich großartig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist das auch die Feel-Good-Serie des Jahres bis jetzt. Also es ist eine Serie, bei der man unglaublich viel Freude hat, sie anzugucken, differenzierte Charaktere, trotzdem tolle Geschichte, trotzdem irgendwie was dich irgendwie nicht deprimiert zurücklässt und trotzdem auch was dir was zum Nachdenken gibt. Ganz tolle Serie.
Ganz tolle Serie.
Finde ich.
Bis auf die ersten 7 Minuten.
Hast du eigentlich noch den Richter gesehen am Ende? Es gibt eine Verhandlung.
Nee.
Bist du nicht
gekommen?
Nee, da habe ich nämlich die ganze Zeit gedacht, mein Gott.
Du willst jetzt, erzähl uns mal das Ende.
Wer ist denn der Richter? Da habe ich gesehen, das ist Paul McGrane, das war Dr. Romano aus Emergency Room. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Gibt es das.
Außerdem vielleicht letzte Bemerkung noch zu Only Margot. Es ist viel so weiblicher Punkrock und Indie-Pop, also auch ein toller Soundtrack, finde ich. Sollte man auf jeden Fall auch mal, also auch so ein bisschen Musik der rougheren Sorte, fand ich auch richtig gut. Also Bilder, da sagen wir, jetzt sind wir wieder bei A24, irgendwie, die machen einfach coole Sachen und Only Margot ist wirklich in jeder Hinsicht irgendwie eine totale Empfehlung von uns.
Ja, bin ich ja gespannt, wie du Beef von A24 findest.
Genau.
Haben die auch Beef 1 gemacht? Nee.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also Beef.
Weil das ist doch, also Beef 1 ist doch, ist das nicht eine koreanische Produktion oder war das eine amerikanische?
Nein. Also Beef ist ja die Serie von Lee Sung Jin. Das ist ein Amerikaner mit koreanischen Wurzeln. Und die erste Staffel von Beef, die hat ja 2023 8 Emmys und 3 Golden Globes gewonnen. Und das ist sozusagen jetzt eine Anthology-Serie, weil in Beef streiten sich zwei Menschen in der ersten Staffel bis aufs Blut. Wir können ja gleich nochmal kurz darauf eingehen, weil ich glaube, du hast sie ganz gesehen und ich habe sie nur zur Hälfte gesehen, was nicht daran lag, dass ich sie nicht mochte, sondern dass ich sie aus Zeitgründen damals abbrechen musste. Ich werde sie mir aber jetzt, nachdem ich die zweite Staffel tatsächlich komplett gesehen habe, heute Morgen noch die letzte Folge, werde ich mir die erste Staffel auch angucken. Sagen wir noch mal kurz was zum Technischen. Beef hat jetzt wieder 8 Folgen, unterschiedlich lang, 31 bis 54 Minuten. Start war am 16. April und alle Folgen sind in guter alter Netflix-Tradition auf einmal verfügbar. Ja, worum geht es in Beef 2 oder was willst du noch zu Beef 1 sagen?
Geil. Ist einfach eine tolle Serie. Ist, glaube ich, es war eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Serie der vergangenen 2-3 Jahre, die ich komplett freiwillig geguckt habe, wo ich nichts Berufliches mit zu tun habe und ich habe sie trotzdem durchgeguckt. Das mache ich sonst eigentlich gar nicht mehr und das ist wirklich eine tolle Serie, tolle Atmosphäre, tolle Figurenzeichnung, tolle Spannungsbögen, dieser Beef, also der Streit, den diese beiden Leute, also eine Person aus der Upper Class, mega kultiviert, die andere Person eher so ein Three Jobs Poor Working Class Man.
Beides Asian Americans, ne?
Ja.
Also beides Charaktere mit koreanischem Hintergrund.
Ja, und das ist eine ganz tolle Serie, also die auch sehr viel sagt über, über so spätkapitalistische Dekadenz, über so Anger Management allgemein, über den Neid in der Klassengesellschaft und all solche Dinge, die halt so Metaebenen des Kapitalismus, des Spätkapitalismus darstellen und sowas. Und da hat es sehr, sehr viel drüber zu sagen. Und hier nimmt es aber aus meiner Perspektive von dem, ich habe noch nicht alles gesehen, ein bisschen andere Wendung.
Also man sollte vielleicht nochmal sagen, du hast jetzt die Hintergründe oder was hinter den Kulissen, worum es eigentlich geht. Aber im Vordergrund steht ja erstmal ein Streit, also das Beef. Also diese zwei Leute in der ersten Staffel haben, glaube ich, streiten sich auf dem Parkplatz.
Ja.
Und danach eskaliert, ist es praktisch eine Serie über Eskalation.
Genau, es geht auch um Rache. Also die Rache. Eine Person fängt an, Rache zu nehmen und Rache führt zu weiterer Rache und sowas. Ne? Das ist ein bisschen so wie in Sizilien, man sich das vorstellt, so wenn so zwei Familien mal ineinander klatschen, dann nimmt es einfach kein Ende.
Oder ich weiß nicht, wie in diesem sehr einflussreichen Film mit Michael Douglas, Falling Down, wo er dann irgendwie im Stau die Nerven verliert und sein Auto verlässt und auf dem Freeway stehen lässt und dann irgendwie zum Amokläufer wird sozusagen. Also es geht einfach auch um Eskalation, um das Heraustreten aus einer bürgerlichen Existenz nach dem Motto, jetzt mache ich einfach mal das, was ich schon immer machen wollte und lasse meinen Gefühlen freien Lauf, nämlich dem Hass.
Genau, erzähl mal, was hier passiert.
Ja, in Beef 2 haben wir eine ganz andere Situation. Das fand ich eigentlich auch interessant. Also die Serie ist auch wieder von Lee Sung-jin geschrieben und produziert. Wenn wir wissen in den ersten Folgen oder relativ lange eigentlich gar nicht so ganz genau, wer hier das Beef hat. Es gibt nämlich vier Hauptfiguren. Es gibt ein Gen Z-Pärchen, da sage ich das, den Begriff, den du immer so gerne in den Mund nimmst, heute auch mal. Es ist also ein junges Paar, Ashley, gespielt von Kaylee Spaney, und Austin, gespielt von Charles Melton. Das ist ein frisch verlobtes, verliebtes Paar. Die beiden arbeiten in so einem Country Club, in so einem noblen Country Club in Mendocino, das ist Santa Barbara, also so nördlich von Los Angeles. Und die haben einen Chef, der wird von Oscar Isaac gespielt, Josh Martin, der managt diesen Country Club, und der hat eine Frau, die da auch so ein bisschen mitarbeitet, ist eine Engländerin, Lindsay Grain Martin, gespielt von Carey Mulligan. Und dieses junge Paar beobachtet einen erbitterten Streit dieses Owner-Ehepaars, oder dieses Owner sind sie nicht, aber Manager-Ehepaars, was also fast bis Richtung Totschlag oder Gewalt geht. Und das filmen sie auf dem Handy und erpressen die so ein bisschen damit. Sagen sie, ja, also wenn ihr nicht wollt, dass dieser Streit, dieses Beef, dieses Mega-Beef an die Öffentlichkeit bekommt, müsst ihr uns ein bisschen helfen hier mit unseren Jobs und so. Wir sind so ein bisschen prekär unterwegs und hätten gerne hier bessere Jobs im Country Club. Hört sich jetzt so ein bisschen gemein an und fies, aber eigentlich sind diese beiden auch so ganz lieb. Und das ist auch so ein bisschen, manche sagen, das Problem oder das Interessante an der Serie, dass wir eigentlich lange Zeit gar nicht so genau wissen, wer hat hier eigentlich das Beef? Ist es das junge Paar mit dem alten Paar? Ist es das ältere Paar untereinander? Oder gibt es vielleicht sogar Gräben, die zwischen dem jungen Paar entstehen? Was war denn dein Eindruck von der Serie, nachdem du ja ein Riesenfan von der ersten Staffel warst?
Ich glaube, das ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr als in der ersten Staffel noch ein Philosophieren über die Bedeutung des Streits an sich und die Bedeutung über die Meinungsunterschiede oder die Meinungsverschiedenheiten, weil es immer so ist, dass die beiden, ich muss dazu sagen, dieser Club wird gerade verkauft und deswegen bangt dieses Manager-Ehepaar, also sie ist sehr stark für die Inneneinrichtung zuständig, er ist für das General Management zuständig, die bangen ein bisschen um ihre Jobs.
Ja.
Und deswegen sind sie dadurch, dass durch dieses Video auch ein bisschen erpressbar, weil das einfach ein schlechtes Bild in diese Verkaufsverhandlung werfen würde und sie wahrscheinlich dann ihre Jobs nicht behalten könnten. Das macht sie erpressbar.
Und sie haben so halt so einen recht mondänen Lebensstil, haben ein tolles Haus und so. Also sie sind schon da auf ihre guten Gehälter in dem Country Club angewiesen.
Genau, haben sich aber nicht mehr viel zu sagen. So. Diese beiden Jungen dagegen sind so krass verliebt, dass man manchmal weggucken möchte, dass es fast ein bisschen zum Fremdschämen ist schon so und sich eben die ganze Zeit sagen, wie geil sie sich finden. Und deswegen so, weil ich glaube, jetzt kann man sagen, so die junge Frau hat eine Krankheit, aber keine Krankenversicherung und deswegen brauchen die dieses Geld. Das ist etwas, was denen moralisch total widerstrebt. Eigentlich wollen sie mit diesem Video nichts machen und so. Und es ist aber tatsächlich das, was ich eben meinte, dieses Philosophieren über den Streit an sich, diese beiden, die in einer sehr toxischen Beziehung leben, das Management-Pärchen, die werfen irgendwann diesem Angestelltenpärchen vor, so dass deren, oder das schwingt immer so mit, dass diese Dauerharmonie, dass die ungesund ist und dass man sich auch mal was an den Kopf werfen muss und sowas. Und deswegen sagen die Streithammel, sagen den Peaceniks halt irgendwie ab und zu mal so sagen sich gegenseitig, was es eigentlich bedeutet, Harmonie miteinander zu leben. Oder halt keine Harmonie, sondern Dinge auch mal auf den Tisch zu packen und so weiter. Und das macht diese Serie, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel davon geguckt, sowas, aber das macht diese Serie sehr, sehr tiefgängig, also verglichen mit der ersten fast sogar ein bisschen tiefgängiger, finde ich, weil sie sehr viel stärker in die Psychen der einzelnen Beteiligten eintritt. Und was ich ganz interessant finde daran, ist, dass sich die Macherin dieser Serie offenbar vom Welterfolg von White Lotus inspirieren lassen haben. Ja. Weil das, die gesamte Bildsprache geht so hart in diese Richtung und das hat auch sehr viel mit diesem Country Club zu tun, weil der etwas von einem so einem Luxusresort hat und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das schlimm finde. So, es ist völlig legitim, es ist ein geiles Prinzip von White Lotus und das spielt ja auch mit demselben Mechanismen immer, arm gegen reich. Ne? Genau. Also so und die Dekadenz der Upper Class oder dieser Hyper-Upper Class und so weiter. Deswegen ist es, also ich fand die schon mal so als Wertung. Ich fand die ersten Folgen, die ich gesehen habe, sehr, sehr ansprechend.
Ich wollte sogar sagen, bis Folge 5 geguckt und dann eine kleine Pause gemacht. Und da habe ich schon fast gedacht, nach Folge 5 wäre mein Urteil vielleicht sogar gewesen, es ist die beste Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich finde das Serienjahr bis jetzt ein bisschen schwach. Also es hat.
Ja, das ganz kurz. Du hast letztes Mal gesagt, ich weiß nicht, ob du mich on air oder off air gefragt hast, ob es überhaupt schon eine geile Serie gab. Es gab dieses Jahr The Pitt.
Ja, The Pitt ist natürlich, ist das Jahr grandios losgegangen. Aber also diese Serie fand ich so faszinierend. Ich sag mal so, es hat sich ein ganz klein bisschen relativiert. In den letzten 3 bis 4 Folgen wird die Erzählung straighter. Die wird nicht unbedingt schlecht, aber sie wird ein bisschen konventioneller. Mhm. Sie führen es trotzdem zu einem guten Ende und es ist eine gute Serie. Aber was ich bei den ersten 4 bis 5 Folgen wirklich grandios fand, ich stehe da so ein bisschen drauf, dass man im Prinzip überhaupt nicht weiß, worauf das Ganze hinaus soll. Ja. Also die Beziehungen verschieben sich auch total. Also wir haben jetzt nicht dieses Beef, es ist ganz klar, wir haben hier die Opponents A und B und die tun sich jetzt bis aufs Blut irgendwie in einer Eskalationsspirale den Garaus machen. Hier gibt es immer wieder zwischen dem jungen Pärchen und dem etwas älteren, also etwas älter, die sind so 40, Anfang 40, die anderen sind so Ende 20, Mitte, Ende 20. Die Konstellationen verschieben sich. Die beiden Frauen haben auch was miteinander zu tun. Die beiden Typen haben was miteinander zu tun. Dadurch, dass die praktisch bessere Jobs in diesem Country Club bekommen, kriegen die auch mehr Verantwortung und haben auch mit den Chefs mehr zu tun. Und das ist so komplex, das Ganze. Und es gibt auch so etliche Nebenfiguren, also wir können ja sagen, der asiatische Bezug ist auch wieder dadurch gegeben, also von dem jungen Mann, diesem Austin, der ist eben Halbkoreaner und der Country Club wird von einem koreanischen Milliardenkonzern gekauft, das heißt die Koreaner kommen sozusagen nach Kalifornien und müssen jetzt sozusagen, sind jetzt sozusagen die Owner, die man da pleasen muss. Und es ist völlig unklar, was in welche Richtung das geht. Und das fand ich total faszinierend.
Ja, das macht wirklich Lust auf mehr, diese Serie. Und gerade weil sie auch gar nicht so viel mit so Action, also das Actionlastigste ist irgendwie dieses Video, das immer mal wieder abgespielt wird oder sowas.
Ansonsten spielt da keine Rolle. Nee, es gibt ein paar sehr humorige Szenen. Also es geht tatsächlich, wie du es schon angeteasert hast, das ist auch wieder, es ist wirklich sehr nah bei White Lotus. Es ist ein bisschen White Lotus ohne Urlaub oder nur mit Kurzurlaub, weil diese Leute, diese Reichen in diesem Country Club da in Santa Barbara natürlich auch sozusagen ihren Mini-Urlaub jeden Tag da verbringen, wenn sie da zum Golfspielen gehen.
Ja, also 30.000 Euro Aufnahmegebühr, glaube ich, oder sowas. Ne?
Genau. Dollar. Also es ist natürlich auch wieder eine Reichensatire. Es werden verschiedene reiche Männer und Frauen da so ein bisschen durch den Kakao gezogen, aber relativ subtil, wie ich finde. Und Ja, das ist auch wieder wie so viel, unglaublich viele Serien, Only Margot ja auch letztendlich, ist es wieder so eine Betrachtung vom amerikanischen spätkapitalistischen Arm gegen Reich System. Mhm. Und wo du gesagt hast, White Lotus, wir haben ja sogar so Elemente von White Lotus, wie zum Beispiel, dass am Anfang immer so ein Hieronymus Bosch-artiges Gemälde gezeigt wird, wo so versteckte Hinweise wahrscheinlich sogar genauso wie bei White Lotus drin sind auf das, was da jetzt nun folgt. Also ich fand auch, das hat, also dieser Lee Sang-jin ist wirklich ein super Serienmacher. Ich finde auch gut, dass er jetzt mit der zweiten Staffel in eine neue Richtung geht. Dass er jetzt nicht mal nochmal versucht, jetzt gibt es zwei andere, die sich die Köpfe einschlagen. Das hat, glaube ich, nicht allen Kritikern gefallen. Manche Leute sagten, ja, wo ist denn jetzt hier das Beef? aber ich finde das gut, in welche Richtung sie gehen.
Ja. Ja, weil ich glaube, der Titel ist auch gar nicht so sehr auf diesen einzelnen Streitfaktor bezogen, sondern auf eine Gesellschaft, in der entweder zu wenig oder zu viel gestritten wird. Also in der aber Streit eine unglaublich emblematische Rolle hat, also einfach eine systemprägende Rolle hat. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Gedanke hinter dieser Serie. Bin mir nicht ganz sicher, ob er die von Anfang an hatte, aber ich glaube, jetzt so würde mir vorstellen können, dass er das im Prozess der zweiten Staffel gemerkt hat, was da für eine Metaebene drinsteckt. So, und dass er die jetzt ausarbeitet und dass er mit Sicherheit nicht Schluss macht bei der zweiten Staffel.
Also es gibt letztendlich ist es auch eine Beziehungsstudie, weil diese beiden Beziehungen werden, die unterlaufen relativ viele Veränderungen.
Aber gar nicht nur eine Love Affair, also gar nicht nur Liebesbeziehung, sondern Beziehung der Menschen untereinander.
Ja, genau. So. Es geht natürlich auch immer um Machtstrukturen.
Immer.
Wer ist hier, wer hat hier sozusagen die Hosen an? Wer ist von wem abhängig? Und wer macht sich vielleicht selbstständig? Und warum? Das ist durchaus, es hat zwar immer so ein bisschen, da kommt ja so dieser asiatische Einfluss mit rein, wahrscheinlich von dem Serienmacher, dass man ja im asiatischen Kino kann man ja immer gleichzeitig Drama, Action und Comedy, alles gleichzeitig in einer Szene haben und das Brechen dadurch, das eine, das ist hier auch so ein bisschen der Fall. Also es gibt wirklich total lustige Momente in dieser Serie, ich habe wirklich oft gelacht. Und dann sind das aber auch wieder ganz anrührende und ernsthafte Monologe oder Dialoge, die da, also ist richtig gut. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall, ich glaube, ich habe von der ersten Staffel damals 3 Folgen gesehen, ich werde mir das Ding auf jeden Fall jetzt auch nochmal angucken. War ja ein mega Erfolg, auch wie ich am Anfang gesagt habe, 8 Emmys, 3 Golden Globes. Ich glaube nicht, dass die zweite Staffel wieder so viele Preise gewinnen wird, weil dazu ist sie nicht explizit genug. Es ist so ein bisschen, wie gesagt, wenn man nach 4, 5 Folgen immer noch nicht genau weiß, worum es eigentlich geht, ist es wahrscheinlich zu komplex für die Preise. Aber ich fand es auch richtig gut,
Dave. Ja, bin also, es könnte auch sein, dass ich sie weitergucke.
Ich würde es auf jeden Fall machen an der Stelle. Kommen wir von den Superstar-Serien von A24 zu etwas, oder wir bewegen uns im Rest des heutigen Podcasts rein in der Mediathekenlandschaft. Und zwar reden wir jetzt über Phoenix Change or Die, eine Miniserie, ganz klassisch 6x45 Folgen in der ZDF-Mediathek, seit dem 10. April verfügbar. Oder bei ZDF Neo gibt es das Ganze auch noch linear im Doppelfolgen Sonntagabend ab 19. April. Ja, worum geht es in Phoenix, lieber Jan?
Eine deutsch-französische Koproduktion, also von Neo koproduziert, ist aber vor allem in Frankreich entstanden. Es geht um 4 Dirty Four genannte Konzerne verschiedener Branchen, die zu den größten Umweltverschmutzern in Europa zählen und also zu den vor allem den größten Klimaemissionsemittenten. Und die treffen sich zu einem Wirtschaftsgipfel irgendwo in den französischen Alpen, französischen Alpen.
Randgebiet,
in Aubergency oder irgend sowas, um da auf so einem Wirtschaftsgipfel ein Dekarbonisierungsprojekt vorzustellen, das angeblich dabei helfen soll, den Klimawandel zu bremsen, gleichzeitig aber den Verdacht nahelegt, dass es reines Greenwashing ist. Und weil eine Gruppe von AktivistInnen, das sind glaube ich 6 insgesamt, ich weiß nicht, ob es noch eine größere Struktur dahinter gibt, die wird zumindest nicht thematisiert.
Das sind glaube ich diese Phoenix, ne?
Die sich Phoenix nennen. Die entführen daraufhin die Kinder der CEOs von diesen Firmen, einer davon ist Benno Fürmer, was darauf hinweist, dass Deutschland da irgendwie mit drin steckt, und fordern als Lösegeld mehrere Milliarden Euro für den Klimaschutz und gleichzeitig noch die Zusicherung, dass sie ihre Emissionen stoppen. Das ist so ein bisschen die Grundkonstellation, und natürlich eskaliert diese ganze Geschichte, natürlich geht nicht alles glatt bei der Entführung, das fängt schon damit an, dass sie statt eines erwachsenen Kindes von einem der CEOs das Kleinkind, das irgendwie nur 5 Jahre alt ist oder sowas, entführen. Das wollten sie eigentlich vermeiden. Es geht immer darum, um die Frage, wie viel Gewalt sie bereit sind, dafür einzusetzen und sowas, weil es eigentlich gewaltfreie Protestierende sind, die hier aber halt mal so wie damals, wie die letzte Generation in einer noch radikalisierteren Form halt die Konsequenzen erhöhen. Gleichzeitig rollt irgendwie so ein Waldbrand auf das Versteck von dieser Gruppe Phoenix zu, was dann eben auch noch einerseits die Metaebene ist zum Klimawandel, weil der natürlich solche Naturkatastrophen beschleunigt und andererseits auch diese ganze Sache so ein bisschen thrillermäßig auf die Spitze treibt. Das Ganze klingt also nach so einer politisch basierten Action-Geschichte, wie man sie in europäischen Co-Produktionen öfter sieht.
Ja,
so.
Oder nach dem neuen Projekt, ein neues Projekt für Christopher Nolan.
Ja, genau. So, das Ganze spielt sich ja auch ein bisschen in diesem Spannungsfeld der Frage, wie man Politik fiktionalisieren kann und gleichzeitig gutes Entertainment daraus macht. Ne? Was jetzt sowas wie One Battle After Another hat es dabei sogar zu Oscars geschafft, oder ich weiß nicht, ob sie mehr.
Ja, durchaus.
Ja, ja. Mit Leonardo DiCaprio, und ist aber eben auch gleichzeitig die Frage, wie didaktisch man dabei wird und wie stellt man überhaupt Linksradikale dar, weil die meisten Leute, also so in diesem Fall ja sogar solche, die bereit sind zum Terrorismus, ohne selber ja in dieser Blase drin zu stecken. Also ich unterstelle den Leuten, die diese Serie gemacht haben, also der Regisseur heißt Franck Brett und die Autorin heißen Mathieu Bernard und Louis Aubert.
Also die Kreativen sind eher Franzosen.
Ja, alles Franzosen. Ich habe mich mit denen inhaltlich nicht auseinandergesetzt. Wer weiß, vielleicht waren das selber mal linksautonome oder sowas. Darum geht es aber auch nicht. Also das sind überhaupt keine Stereotypen Zecken, die sie da zeigen. Es ist halt eine deutsche Schauspielerin dabei, die hat so bunte Haare. Ist aber eher so Fridays for Futures Punky so. Mhm. Und bevor ich jetzt sage, was ich davon halte, was hast du davon gesehen und was sagt es dir, diese Serie?
Also ich fand erstmal den Plot, die Grundidee erstmal reizvoll. Mhm. Also es geht ja immer so ein bisschen um diese Frage, wie weit darf man gehen in seinem Widerstand, wie radikal darf man sein und wo sind die sozusagen die ethischen Grenzen, die man selber nicht überschreiten möchte. Da sind ja Fragen, die wurden ja in Filmen immer wieder gestellt, zum Beispiel auch von bekannten deutschen Filmen wie Die fetten Jahre sind vorbei, Heinz Weingartner 2004 und noch nicht ganz so lange her und noch ein bisschen mehr auf der Ökoschiene unterwegs und Morgen die ganze Welt von Julia von Heinz 2020. Und ich finde diese Fragestellung dieser Filme sehr interessant. Mhm. Ich finde sie auch psychologisch sehr interessant, und ich möchte hier mal einen Film erwähnen, den kennen viele Leute gar nicht. Da ist das am allerbesten gelungen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Night Moves und ist von Kelly Reichardt von 2013. Hast du den mal gesehen? Da geht es um drei Aktivisten, gespielt von Jesse Eisenberg, Dakota Fanning und Peter Sarsgaard, die so einen Staudamm in die
Luft
springen wollen.
Ja,
und
ja,
es
ja.
geht, und sagen wir mal so, es ist da geht was schief. Es kommt eine Person ums Leben, und dieser Film, ist ein ganz leiser Film, beobachtet, wie diese drei Charaktere, die sich danach trennen und getrennte Leben führen, da auch damit sie nicht erwischt werden, ja, mit dieser Schuld umgehen. Und das ist sozusagen der psychologische Aspekt dieser Frage, um den es hier auch in dieser Phoenix-Serie geht, ne? Welche Art von Widerstand kann man eigentlich vertreten, wird hier auf wirklich eine individuelle Psychologie runtergebrochen.
Heiligt der Zweck die Mittel. So, ne?
Genau. Also. Und wir sehen hier natürlich eine ganz andere Serie. Die ist komplett plot-driven, das ist ein Thriller. Und ich sag mal so, egal wie gelungen oder nicht gelungen der ist, über die Psychologie dieser deutschen und französischen jungen Leute, die da sozusagen die Entführer geben, erfährt man eigentlich gar nichts.
Nee, gar nichts. Und das ist auch tatsächlich so, das ist einer der großen der großen Makel, die Charakterentwicklung, und wird nicht nachvollziehbar. Und so wie die, ja, wie diese sechs Personen dargestellt werden, ist keine einzige dazu hat das Mindset, ein Kind zu entführen mit Waffengewalt. Niemand davon. Ja. Das ist so ein bisschen so ein bisschen der Anführer. Ich nenne jetzt keine Namen, weil ich die selber auch vorher alle gar nicht kannte, aber der wird halt eingeführt damit, dass er an einer Universität, die gesponsert wird von einem dieser Unternehmen, das dieses Greenwashing betreibt, sein Diplom erhält als Jahrgangsbester und das auf offener Bühne zerreißt. Das heißt, damit legt er schon ein bisschen so den Keim, dass er offenbar abschließt gerade mit dem System, das ihn groß gemacht hat, das ihn ausgebildet hat. Trotzdem ist keine Person davon deutet auch nur ansatzweise an, zu einem Kapitalverbrechen, wofür dass du eine lebenslange Haftstrafe bekommst, geeignet zu sein. Mit der Gefahr, sie sagen halt immer keine Gewalt, wir schießen nicht und sowas, natürlich wird irgendwann geschossen und so, und das sind alles so Sachen, dafür nimmt sich die Serie viel zu wenig Zeit. Das ist deswegen ist völlig richtig, die ist plot-driven. Ich finde aber in dieser Plot-Gedrivenheit finde ich die Serie nicht unbedingt schlecht. So, das ist tatsächlich ein Makel, dass sie sich nicht auf die Figuren einlässt, aber wie sie das zeichnet, wie sie auch in diese Gruppe der CEOs, die immer miteinander im Viererraum sowas darüber diskutieren, was machen sie denn jetzt? So, das Leben ihrer eigenen Kinder abwägen gegen das Fortbestehen ihrer Unternehmen und auch mit ihrem eigenen Mindset, dass denen die Umwelt eigentlich komplett scheißegal ist, so sie wollen Profite machen. Das wird schon ausdefiniert und das wird auch erzählt und damit drauf lässt sich die Serie auch ein, aber es bleibt immer der Makel, wir verstehen die Figuren nicht.
Ja, also ich finde auch, dass vielleicht noch mit das Beste neben so einer recht vordergründigen Spannungsdramaturgie, die irgendwie funktioniert, ja. Also ein großer Schwachpunkt ist tatsächlich, dass das Ganze auch einfach sehr unglaubwürdig ist. Es geht damit los, dass die Entführer, keiner von denen ist irgendwie maskiert oder so, die zeigen sich den Entführten,
ja,
also eins zu eins, so wie sie sind. Wie du schon sagst, man traut den allen eigentlich gar nicht zu, dass sie Leute mit vorgehaltener Waffe irgendwie entführen und in so einem zellenartigen Raum gefangen halten. Keiner dieser Charaktere ist irgendwie wirklich realistisch. Und das ist natürlich schon mal ein großes Problem. Und sie haben eben auch wenig Tiefe. Am besten finde ich eigentlich tatsächlich noch diesen Handlungsstrang der CEOs. Also es ist natürlich auch wieder eine Theorie, ne? Weil es eine europäische Serie ist, sind das alles europäische Firmen. Wenn man jetzt wirklich die größten der Welt irgendwie schädigen wollte und den größtmöglichen Effekt, müsste man auf jeden Fall auch da die eine oder andere amerikanische Firma, sag ich mal so, mit im Boot haben, ja, die wirklichen Weltkonzerne. Aber okay, hier sind es halt deutsche und französische und ein britischer CEO und ich glaube noch eine spanische CEO und ja, also auch da würde ich sagen, die Prinzipien, wie sie arbeiten, wie sie versuchen, immer eigentlich letztendlich vom Kapital das ganze Problem herzudenken und nie jetzt von irgendeiner Art Wertesystem.
Ja.
Das ist schon ganz gut und trotzdem gibt es auch hier Abstriche. Also Benno Fürmann spielt wirklich also einen der eindimensionalsten Bösewichte seit Messer, Jocke und Blutzwente bei Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land. Ja, also und Benno Fürmann kann durchaus mehr als das. Also es ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll geschrieben, das Ganze. Vor allem können die Typen, die Franzosen, keine Charaktere.
Nee, und das ist also, was du gesagt hast, so wie das, also die Vorstellung, ein Kind von einem CEO, die alle absolut ein Hochsicherheitsleben zu entführen, die ist schon echt sportlich. Vier zeitgleich, wirklich in derselben Zeit, offenbar mit sechs Leuten, das ist totaler Quatsch. Also das ist wirklich totaler Quatsch. Aber eben, das ist halt, also sie versuchen ja eine andere Geschichte zu erzählen und deswegen nehmen sie sich ein bisschen zu wenig Zeit für die Basics sowas, um zum Kern vorzustoßen. Nämlich genau dieser Frage, so was heiligt der Zweck die Mittel? Sind wir an einem Punkt angelangt, wo man mit Reden einfach nicht mehr weiterkommt? Das Klima kippt in einer Geschwindigkeit, dass wir vielleicht nicht mehr irgendwelche kleinen Greenwashing-Projekte machen sollten, sondern die Frage stellen, welche ultimative Gegenwehr ist denn noch erlaubt? Sowas. Und das versucht diese Serie. Und sie versucht das am Beispiel von einzelnen handelnden Charakteren zu machen, deren Hintergründe wir zwar nicht erfahren, aber deren Denk- und Handlungsmuster innerhalb der Situation plastisch wird, sowas. Also die unterhalten sich ständig damit, die kommunizieren darüber, was dürfen wir denn jetzt eigentlich und was nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen so eine Echtzeitphilosophie darüber, was möglich ist und was machbar sein sollte und so. Und man hätte einerseits hätte man diesem Film, dieser Serie dadurch natürlich 4 Teile mehr geben müssen, andererseits sind aber auch 6 schon fast ein bisschen zu lang. Das ist ein Dilemma, da kommt dieser Film nicht raus und das schaffen dann offenbar amerikanische Serien einfach besser oder amerikanische Filme einfach besser.
Ja, ich frage mich auch, ob diese Serie dem eigentlichen Anliegen, also was darf Widerstand leisten, wie weit darf er gehen und was macht das mit uns, ob der Sache nicht auch einen Bärendienst erweist, weil er sich eigentlich, die Serie sich überhaupt nicht für diese Fragestellung interessiert. Also sie nimmt das als Hintergrund, sie zeigt uns so ein bisschen oberflächlich die Welt der CEOs, der Leute, die nur sozusagen in Geld denken und die der Idealisten, die halt ja jetzt krasse Sachen machen, um ihre Ideale durchzusetzen. Aber so richtig was lernen über diesen Konflikt oder über die Charaktere tun wir halt leider nicht.
Ach guck mal, aber das finde ich zum Beispiel anders. Also ich finde nach wie vor, die Charaktere sind unterkomplex.
Ja.
Aber die Aushandlungen, die sie miteinander treffen und die Debatten, die sie mit sich und ihren den Leuten auf ihrer Seite und auf der Gegenseite führen, die finde ich halt spannend. Deswegen kriegt diese Serie jetzt auch keine 0 Punkte von mir oder sowas, weil ich bin gespannt darauf, wie die mit ihren eigenen Argumentationsmustern den Argumentationsmustern der Gegenseite begegnen und was dabei rauskommt und sowas. Und unabhängig davon, dass es am Ende ein merkwürdiges Finale gibt, sowas, finde ich so diesen Mittelteil der Aushandlung dessen, was legitim ist, was legal ist und was illegal und was illegitim ist, finde ich spannend. Und deswegen hab ich diese Serie geguckt und habe zwischendurch immer wieder gedacht, ah ja, okay, das ist ja interessant. Also ich habe wirklich, wirklich tatsächlich Aha-Momente dabei gehabt, aber sie bleibt unterkomplex, diese Serie, in einem hochkomplexen Umfeld.
Und man kann vielleicht zur Ehrenrettung sagen, sie lässt sich gut gucken, also sie ist wirklich, es passiert eine Menge, aber sie ist auch so ein bisschen 0815 gestrickt, also jetzt was die Plot-Twists und die die Spannungsmomente und die diese ganzen Entwicklungen betrifft, also ich hätte mir eine etwas anspruchsvollere Serie hinter dem interessanten Thema.
Ja, sie schöpft das Potenzial auf jeden Fall nicht aus, aber ich finde sie, also man kann sich die schon angucken.
Lassen wir es dabei bewenden und kommen zu unseren beiden Dokumentarfilmen, die ihr beide jetzt schon in der ARD-Mediathek sehen könnt. Der Geburtstagsfilm am 12. April ist Herbert Grönemeyer 70 Jahre alt geworden. Und die ARD hat ihm einen Film spendiert, der am Montag, am 13., sozusagen am Tag nach dem Geburtstag, auch in der ARD Primetime lief. Könnt ihr jetzt natürlich in der Mediathek schauen. Ja, der Film ist so ein ganz klassisches Biopic-Doku und beobachtet die einzigartige Karriere dieses, Musikers und Schauspielers und ja, wie man das vielleicht, ich habe extra nochmal geguckt, weil das hat mich so ein bisschen an den Geburtstagsfilm für Habe Kerkeling erinnert, also ein anderer ganz großer Star, der ja 60 wurde vor anderthalb Jahren und das war so ein bisschen ein ähnliches Prinzip, also das Geburtstagskind hat sehr intensiv an dem Film mitgearbeitet, hat also stand für zahlreiche Gespräche und vor allem Begegnungen mit prominenten Weggefährten und Fans an unterschiedlichsten Schauplätzen zur Verfügung und hat sozusagen auch sein Leben ein bisschen da selbst erzählt und ähnlich ist das jetzt hier auch bei Grönemeyer, der trifft in dem Film auf Toni Groß, wusste ich nicht, offensichtlich ein alter Fan, auf Anke Engelke, auf seine enge Freundin Nina Hoss, auf die Musikerin Paula Hartmann, aber es gibt auch so richtige Wegbegleiter wie seine langjährige Managerin Claudia Karloff oder so ein Bodyguard und Tourmanager von ihm, der ihn wohl schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten begleitet. Ja, und dann erlebt man halt in diesen 90 Minuten seine Anfänge als junger Musiker und Schauspieler in Bochum, der auch erstmal als Musiker relativ viel Misserfolg hat und viel kritisiert wird, auch für seine von anderen geschriebenen, glaube ich, damals noch Texten und seinem etwas merkwürdigen oder gewöhnungsbedürftigen Gesang. Und dann geht es natürlich mit diesem bereits in meinem Intro erwähnten Game-Changer-Album 4630. Also für die Jüngeren unter euch, früher hatten die Postleitzahlen in Deutschland mal vier Stellen. Das im Mai 1984 erschienene Album, und seitdem ist der Mann eben Superstar, und glaube ich alle Alben seitdem waren Nummer 1 oder ich glaube das letzte war nur Nummer 2.
Wahrscheinlich.
Doch, ich habe nachgeguckt, also seit 84 nur Nummer 1 Alben. Und ja, dann gab es natürlich verschiedene Entwicklungen und auch dramatische Momente in seinem Leben. Frau gestorben, Bruder gestorben innerhalb kürzester Zeit, in London gelebt, eine WM-Hymne geschrieben und so weiter. Und so fort. Du hast den Film auch gesehen, nehme ich an.
Ich habe ihn gesehen, aber nicht, also mit halbem Auge. Ich war jetzt nicht so mega aufmerksam.
Aber du hast dir doch gewünscht, dass wir über den Grönemeyer-Film kurz sprechen.
Weil
da
das ein Megatyp ist.
Bestimmte Motivation dafür geben.
Weil wir diskutieren jetzt gerade darüber, ob Männer Feministen sein können. Das ist eine offene Frage, die von feministischer, also weiblich-feministischer Seite sehr, sehr vehement oftmals verneint wird, von männlich-feministischer Seite natürlich sehr, 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 sehr massiv bejaht oder zumindest der Option nach gewünscht. Ich glaube, Herbert Grönemeyer ist ein Feminist, und wenn er halt die Credits von einer Hip-Hopperin wie Icky Mel bekommt, die sagt, der ist einer von den Guten, der ist auf unserer Seite, dann spricht das dafür. Also ich kann das jetzt nur so von der Außenseite her betrachten. Herbert Grönemeyer ist nicht nur Musiker und Schauspieler, sondern ist auch Aktivist für eine lebenswerte, zivilisierte Gesellschaft, und als solcher hat er eine unglaublich große Relevanz, und deswegen ist so eine Dokumentation unbedingt angemessen zu seinem 70. Geburtstag, und deswegen wünsche ich mir, dass die Leute sich den angucken.
Ja, ich musste, hast du damals die Habe Kerkeling-Dokumentation gesehen zum 60.
Ich erinnere mich nicht.
Ich habe die halt ab da auch drüber geschrieben, deswegen habe ich mir sie intensiver angeguckt und auch mitgeschrieben. Das scheint jetzt so eine neue Machart zu sein, dass Deutschland sozusagen seinen großen Stars so zu runden Geburtstagen so sehr gut gemachte und auch hochwertig aussehende Filme mit sehr viel Prominenz schenkt. Und die sind durchaus jetzt nicht schlecht. Beide Filme sind nicht schlecht, wobei ich den Kerkeling-Film noch ein bisschen tiefgründiger fand. Aber es ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem kritischen Dokumentarfilm, nee, die sich sozusagen dem Leben von außen widmet. Hier wird erzählen große Deutsche sozusagen ihre Lebensgeschichte nochmal in sehr hochwertigen Bildern und Begegnungen.
Es ist ein Fernsehen. Es ist ein 90-minütiges Fernsehen, sowas. Genau. Ne? Und das ist, darf man auch mal machen, finde ich. Also für mich bin ich total voreingenommen, so, das würde ich nicht jedem zubilligen. Jemanden wie Herbert Grönemeyer billige ich das zu, obwohl ich mit seiner Musik nichts anfangen kann. Ja. Und obwohl ich auch, wenn ich diese alten Sachen kann ich nichts mit anfangen. Das ist einfach, das war auch damals schon nicht so die Musik, auf die ich gestanden habe. So, und 80er sind ja immer so ikonografisch wichtig, aber das war so, dazu gehört nicht Grönemeyer. Aber ich kann seine Stellung in der Gesellschaft rechtfertigt unbedingt ein Fernsehen auf 90 Minuten.
Ja, von meiner Seite aus können wir es dabei auch belassen. Ja. Also es ist ein Film, den man sich gut angucken kann, und wenn man nochmal diese Karriere sozusagen rekapitulieren will mit den verschiedenen Phasen und den Songs und so, sprechen auch Leute, mit denen er künstlerisch gearbeitet hat, dieser englische Produzent, Silva heißt er, glaube ich, oder Anton Corbijn, mit dem er viel gemacht hat, der ist auch im Film drin und erzählt was über die besonderen Talente und Dinge, die Herbert eben auch ausmachen. Und ja, vielleicht habt ihr den Film schon gesehen, wenn nicht, vielleicht habt ihr jetzt Lust drauf bekommen. Und wir reden noch kurz über einen anderen Dokumentarfilm, der auch sehr viel mit den 80er Jahren zu tun hat. Also da, wo der Herbert Grönemeyer seinen Durchbruch hatte, 1984. Zwei Jahre später sind wir. Am 26. April 1986 explodiert Block 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl, also heute Ukraine, damals Sowjetunion. Erster Super-GAU, also größter anzunehmender Atomunfall der Weltgeschichte. Und da gibt es den Dokumentarfilm Tschernobyl 86, der Super-GAU, seit 13. April in der ARD-Mediathek, und auch darüber hattest du dir gewünscht, dass wir ein bisschen reden, Jan.
Weil er zum Glück von Volker Heise erzählt wird. Das ist nämlich einer der ganz großen Disruptoren des Dokumentarfilmgenres in Deutschland. Der hat 25 Jahre nach dem Schwarzwaldhaus 1900 2002. Ich kriege die Jahreszahlen immer durcheinander. Ja. Das war das erste Living History Format in Deutschland, damals aber auch aus Großbritannien importiert. Und 17 Jahre nach 24 Stunden Berlin, das war
die. Ich wollte gerade sagen, er hat auch damals diese 24 Stunden Doku Berlin gemacht.
Genau, hat er nicht alleine gemacht, aber da war er auch mitverantwortlich. Und danach kam ja noch sowas wie Jerusalem und Bayern. Also nahm dann noch so einen kleinen Rattenschwarz hinten ran. Das ist jetzt 17 Jahre her. Und das war eine Echtzeitreportage, 24 Stunden auf einen einzigen Fokus, sowas. Das waren so Dinge, da hat er damals schon echt was Neues gewagt. Und jetzt es ist so, was er jetzt mit Tschernobyl macht. Also es heißt, glaube ich, Tschernobyl 86. Es ist nicht neu, das hat es schon vorher gegeben, aber so eine Geschichte komplett nur mit Archivmaterial, ohne jeden Off-Kommentar, ohne Zeitzeugen, ganz wichtig, ohne Zeitzeugen zu erzählen und auch ohne überhaupt irgendwelche frischen Aufnahmen, sondern alles nur aus dem damaligen Jahr, also so in den Monaten, in denen es passiert ist und der Nachbetrachtung, also so wie das aufgenommen wurde in Ost und West und wie die Menschen damit umgegangen sind, vor allem wie die Politik damit umgegangen sind. Das ist schon eine ganz, ganz besondere Medienanalyse, die wir da erfahren, weil es muss eine Medienanalyse sein, weil er halt mit dem Material von damals arbeitet und da sehr, sehr viel Fernsehberichte dabei sind von Ost und West und so weiter. Wir lernen darüber nicht nur sehr viel über diesen Unfall an sich, sondern auch darüber, wie in Ost und West halt damit umgegangen wurde. Also im Osten eine komplette Beschwichtigung. Es war, man hat in den ersten 2 Wochen danach überhaupt nichts erfahren dort. Die haben einfach ihr Leben weitergelebt und haben auch weiter Pilze gegessen und Milch getrunken. Und hier war das genaue Gegenteil der Fall.
Redest jetzt im Osten, du meinst jetzt die DDR oder meinst du die Sowjetunion?
Den Ostblock. In der DDR ganz besonders. Die waren damals ja fast noch verschlossener als andere Ostblockstaaten. Und im Westen dann halt, da wird ein starker Fokus auf die Bundesrepublik gelegt, da wiederum herrschte einerseits eine Panikmache, die man auch so nennen kann, auf Seiten der zivilgesellschaftlichen Seite und andererseits so vertreten durch den damaligen CSU-Innenminister Friedrich Zimmermann, der sagt, das kann hier nicht passieren, unsere Atomkraftwerke sind sicher und die deutsche Nahrung auch. Und das war so der Spannungsbogen, in den sich jetzt auch Volker Heise bewegt. Und es ist wirklich 90 Minuten lang schwer zu ertragen teilweise, gerade wenn es darum geht, wie die Sowjetunion Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten bei den Aufräumarbeiten irgendwie mit so einer Bleischürze um die Hüfte komplett verheizt hat. Also die Zahl der Verletzten und Toten ist nicht eruierbar, aber es müssen in die Tausende gehen.
Manche Leute sagen 100.000 Opfer.
Genau, so. Ne? Aber offiziell gibt es, glaube ich, 4 oder sowas.
Ich glaube 30 dann irgendwann. Ja, so,
ja. Ja, mag sein. Ne? Also das ist tatsächlich, also es ist einerseits eine Milieustudie, es ist ein Zeitporträt. Es sagt uns aber auch was über uns heute. Also so wie funktionieren Medien eigentlich? Wie bauen die in der Aufmerksamkeitsökonomie Spannung auf und generieren Klicks oder ZuschauerInnen oder sowas? Ne? Das ist, hat uns wirklich viel zu sagen, dieser Film.
Also der Bezug zum Heute, den habe ich jetzt erstmal nicht ganz so stark gesehen. Also was mir erstmal, ich bin ja ein Riesenfan, da bin ich natürlich bei weitem nicht alleine, von dieser HBO-Serie Tschernobyl von 2019, die so ganz viele Preise gewonnen hat. Ich habe auch extra nochmal geguckt, weil ich dachte, die muss es ja auch bei HBO Max geben, aber tatsächlich gibt es die nach wie vor in der Flatrate nur bei Sky und Wow, weil es ist ja... Das ist ja damals eine Koproduktion von HBO und Sky gewesen. Und es gibt anscheinend so manche Serien, auch HBO-Serien, die jetzt nicht bei HBO Max sind, die sie nach wie vor nur bei Sky sehen kannst, wie zum Beispiel Deadwood, diese klassische Western-Serie, aufgrund von alten Verträgen. Aber okay, Nebenthema. Aber wer jetzt nochmal, also ich habe nochmal so Bock bekommen, diese Fiction-Serie, das sind ja nur 5 Teile, Tschernobyl von 2019 zu sehen. Und mir ist erstmal aufgefallen, als ich jetzt dieses ganze Dokumentarmaterial aus der Sowjetunion gesehen habe, wie diese armen Feuerwehrleute und Polizisten und Soldaten dann versucht haben, dann, das heißt, ihr habt jetzt 1 Minute Zeit, rennt jetzt irgendwie auf dieses Reaktordach mit einer Schaufel und entsorgt eine Schippe schwer radioaktiven Material, indem ihr das über den Rand kippt und dann rennt ihr wieder zurück und ihr habt genau 1 Minute Zeit und dafür kriegt ihr eine extra Gratifikation von so und so viel Rubel und seid Held der Sowjetunion. Mhm. Und man weiß natürlich jetzt, okay, wahrscheinlich sind die 1-2 Jahre später tot. Und das sind ja alles Szenen, die sozusagen in der Serie, in der fiktionalen Serie nachinszeniert wurden. Und wir haben ja schon öfter diesen wahnsinnig tollen Setdesigner Luke Hull, der ja auch Andor gemacht hat, der hat es ja wirklich geschafft. Wenn man jetzt das Originalmaterial sieht, praktisch eine Fiction-Serie zu bauen, die sich anfühlt, als wäre es wie fast wie ein Dokumentarfilm.
Ja.
Ne?
Das hat auch Volker Heise, ich habe mit dem gesprochen darüber und der hat die Serie gelobt. Also er meint, die macht vieles richtig und wenn der das sagt, dann wird er schon
als,
irgendwas
dran sein. Als Hardcore-Dokumentarist.
So. Ne? Genau so. Ich würde aber trotzdem sagen, weil du meintest, du siehst die Verbindung zu heute nicht, wir sehen eine andere unsichtbare Gefahr, gerade ist der Klimawandel.
Ja.
Und genau da geht es auch immer um das Spannungsfeld Panikmache versus Beschwichtigung. Sowas. Und genau das lernen wir, dass sowas schon 1986 genau in derselben Intensität stattgefunden hat und genau auf denselben Playern, bloß dass die damals halt noch alle analog und nicht digital waren. Sowas. Mir hat es sehr viel über die Gegenwart gesagt.
Was genau lernst du jetzt aus der Dokumentation über die heutige Debatte?
Nein, dass diese Debatte schon immer eine politisierte ist.
Ah, okay. So.
Und
also du meinst, auf der einen Seite ist da die reale Gefahr, nämlich die Strahlung, die tatsächlich aufgrund der Winde und der atomaren Wolke, also ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich 86 so wahnsinnig vorsichtig gegessen hätte. Es hieß irgendwann mal, ja, Pilze und Wild und sowas soll man nicht essen und sowas. Aber ehrlich gesagt habe ich mir damals, also das war mein Abi-Jahr, keine großen Gedanken darüber gemacht. Man hat schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl gehabt und hat sich die Nachrichten angeguckt. Aber so richtig in Panik, wie manche Leute, also wir sehen ja praktisch in diesen Zusammenschnitten sehr viele Medienberichte damals, wo sich Bürger, also Leute, denen man ein Mikro unter die Nase gehalten hat, in Panik oder man teilweise unter Tränen und verzweifelt geäußert haben über ihre Angst, ja, vor Verstrahlung und so. Und also in Erinnerung hat mich das nicht ganz so stark beschäftigt.
Ja, ich war selber noch ein bisschen zu klein, um das wirklich richtig, ja nicht zu klein, aber noch zu jung, um es richtig zu verarbeiten. Mhm. Aber ich weiß, dass meine Mutter im Fischgeschäft gearbeitet hat, damals bei uns unten im Haus. Und deren Geschäft ist komplett eingebrochen seinerzeit. Die Leute haben damals plötzlich Dinge nicht mehr gekauft, so haben keinen Fisch mehr gekauft. Und das war so, genau das war Teil einer der Medieninformationsgesellschaft. So. Das heißt, es gab Informationen und die haben zu Handlung geführt und diese Handlung war nicht immer rational. Aber haben konkrete Folgen gezeitigt. So. Und das ist halt, so ist es heute halt auch, nur eben eher im gegenteiligen Fall. So. Also es gibt halt eigentlich gibt es klare wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Medien vermitteln das aber auf die und die Weise und dadurch bleiben diese Konsequenzen aus. Mhm. So, ne? Und deswegen ist es so, damals war es tatsächlich, es gab massive Folgen. Es gab, also insbesondere in der Lebensmittelindustrie, gab es massive Folgen. So, und ich weiß aber nicht, wie lange die angehalten haben.
Ja. Es ist auf jeden Fall, fand ich die Machart unheimlich angenehm, also auch dass der Verzicht auf einen Off-Kommentar und trotzdem hat der Film ja ein ganz klares Narrativ, also jetzt gar nicht so sehr im Sinne, dass da der Heise jetzt da eine ganz klare Botschaft hat, die er rüberbringen wollte, aber es ergibt sich eine Erzählung aus dem Film, sag ich mal, und das ist einmal, wie das vor Ort gehandelt wurde. Also dieser Unfall, wie bitter, dieses ganze Leid der Menschen. Und dann aber eben, was mir noch unbekannt war, diese ganze Rezeption des Unfalls hier vor allem im Westen, in Westdeutschland. Das nochmal, das arbeitet der sehr gut auf. Und man braucht weder Kommentar noch Talking Heads von heute. Nee. Und es sollte vielleicht auch mal wieder an andere Dokumentaristen irgendwie vielleicht ein Aufruf sein, dieser sehr gute Dokumentarfilm, dass man auch so erzählen kann, dass es eine große Kraft hat, so zu erzählen.
Ja, aber auch, du darfst auch mit Zeitzeuginnen erzählen. Das ist auch völlig legitim und das kann auch gut sein. Es nimmt manchmal ein bisschen Überhand. Und gerade in diesen ganzen Fußball-Dokus, die wir gelesen haben, gerade gesehen haben, da müssen dann halt aber auch zwingend 9 bis 10, 11, 12 hochprominente Talking Heads dabei sein.
Ja.
Das ist so ein bisschen, selbstreferenziell.
Ja, das ist aber auch ein Erfolgsfaktor für solche Filme, weil du sagst, ja, wir haben, da sagt der Nagelsmann, da sagt der Mats Hummels das und das. Und das taucht dann halt wieder in den Medien und in den sozialen Medien auf, als Clip oder als Zitat und ist dann sozusagen wieder eine Werbung für diese Doku. Deswegen sind natürlich jeder Dokumentarist irgendwie froh, wenn er möglichst prominente Stimmen
bekommt. Ja, gut, Volker Heise spricht ein bisschen für sich selbst, deswegen wird das schon ganz gut laufen, der Film.
Genau. Ja, das war's für heute. Sehr viele große Namen und große Themen in unserer Folge. Auch eine noch, der Streaming-Podcast kommt zurück am Freitag, dem 1. Mai. Also ihr hört uns beim nächsten Mal am Feiertag. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich sagen, macht das Häkchen an eurem Podcast-Player und abonniert diesen Podcast. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann werdet ihr, man kennt es, automatisch informiert in eurem Handy oder so. Dann wisst ihr, aha, es gibt eine neue Folge, auch eine noch. Wir bitten euch an dieser Stelle, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr unseren Podcast schätzt, macht's bitte wirklich, wirklich, wirklich. Kommentiert und bewertet uns auf diesen Stationen. Das ist mega, mega wichtig für unseren Podcast, dass der noch ein bisschen weitere, größere Kreise zieht und noch mehr Hörerinnen und Hörer gewinnt. Je mehr Kommentare dort nämlich zu finden sind in den Abspielstationen, desto ja, mehr werden andere Leute auf uns hingewiesen. Wir freuen uns auch über Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns im Freundes- und Bekanntenkreis ganz analog weiterempfehlt. Wir sind bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube und damit sind wir, lieber Jan, raus für heute.
Ich möchte handgeschriebene Leserbriefe bekommen von euch, bitte.
Da musst du auch noch deine Privatadresse mitteilen.
Nein, einfach an, einfach an Fernseh, der Streaming-Podcast, das kommt automatisch.
Vielleicht bei handgeschrieben, dann einscannen und ja, dann an fernsehpodcast.web.de, aber nur an Jan, bitte.
Vielen Dank.
Macht's gut, ihr lieben Leute da draußen. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.